Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Den neuen Berufsfeldern ist immer so mein Eindruck, die Berufsbezeichnungen sind besonders lang. Eigentlich braucht man so ein Leporello als Visitenkarte. Links bei mir an der Seite ist Ilke Sarjan, arbeitet jetzt nicht beruflich in der Branche, aber ist eine sehr bekannte Booktuberin, auch in diversen Juries unterwegs und im Netz und vielleicht hier ist auch bekannt unter Buchgeschichten. Und dann hier noch Ute Nöth, ist bei Carlsen unter anderem für Social Media, nein, es heißt anders, ich muss es ablesen, Senior Manager Social Influencer Relations. War das die korrekte Bezeichnung? Puh, jetzt ist schon das Schwierigste fast geschafft. Ich glaube, das Thema findet Anspruch, es war eben vielleicht nur halb so voll. Bevor wir darüber reden, unser Thema Blogger, YouTuber und Co., wie Unternehmen mit Influencern arbeiten, müssen wir vielleicht erstmal klären, was sind denn überhaupt Influencer? Wer ist für dich ein Influencer?
Letztlich sind es Multiplikatoren, die andere Menschen in unserem Fall zum Lesen bringen. So würde ich es mal meinen. Man kann es natürlich, angefangen hat alles mit Blogs, in der Zwischenzeit hat sich das aber eben ausgeweitet. Deswegen ist auch mein Titel eben Influencer und nicht Blogger Relations. Denn Influencer sind auch diejenigen, die auf BookTube unterwegs sind, die vielleicht einfach nur einen reichweitenstarken Facebook-Kanal haben oder wie gerade aktuell auf Instagram ganz viele Leute zum Lesen motivieren. Das sind Influencer, Beeinflusser.
Mhm. Würdest du das, man sagt ja immer so du, ne, du. Ja. Aber wie ist es aus deiner Perspektive?
Ich unterscheide das, wir unterscheiden ein bisschen mehr tatsächlich noch. Für uns ist nicht jeder Blogger und jeder Booktuber und jede Bookstagrammerin automatisch Influencerin. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Ne? Also das eine ist eher redaktionell und das andere ist gekauft. Und Influencer sind für mich eher die, wo man wirklich mit Geld Kampagnen streut und sagt, ich mache jetzt hier, ich habe ein Budget, ich habe eine Kampagne, ein bestimmtes Buch und das möchte ich bei reichweitenstarken Influencern platzieren, im Gegensatz zu Leseexemplaren, die man auch wirklich als nicht überdimensional reichweitenstarke Bloggerin oder Blogger selbstverständlich bekommt.
Das hat sich bei dir ja eben noch ein Tick anders angehört, oder?
Ich hatte das jetzt einfach mal als allgemeine Definition verstanden. Also bei uns ist es klar, wir machen Influencer-Marketing und Influencer-Relations oder Blogger-Relations, wie man es nennt. Wenn du jetzt darauf anspielst, was bei Carlsen sozusagen, wer bei uns als Influencer zählt, mit dem wir zusammenarbeiten, das haben wir transparent gemacht, glaube ich, als erster Verlag auf unserer Website. Das sind Blogger oder Menschen, die im Internet eben über Bücher schreiben und ein paar Kriterien erfüllen, aber das härteste Kriterium ist, glaube ich, neben einem Jahr das schon zu betreiben, dass man auch auf irgendeinem Kanal 1000 Follower, Fans, Abonnenten vorweisen kann.
Ilke, wie viele Follower hast du auf YouTube, auf BookTube, wie man so sagt?
Aktuell, glaube ich, knapp über 3300.
Also du bist auf jeden Fall eine, jetzt hier mit offiziell Influencerin aus
Würde Sicht. Ich selbst tatsächlich gar nicht von mir behaupten, da ich zum einen überhaupt nicht mit der Absicht angefangen habe, Menschen zu beeinflussen. Es ging einfach wirklich darum, die Leidenschaft fürs Lesen mit anderen Gleichgesinnten zu teilen, ohne eben privat die Freundschaften überzustrapazieren mit den scheinbar ewigen Leseberichten. Und es ist auch ein Geben und Nehmen. Also man empfiehlt natürlich Bücher und erhält gleichzeitig auch selbst Empfehlungen, sei es von Zuschauern oder auch von anderen Booktubern. Also ich würde mich selbst nicht als Influencer bezeichnen, da ich nicht den Kanal betreibe mit der Absicht, Menschen zu beeinflussen.
Und du lässt dich denn auch nicht für Kampagnen einkaufen? Ich formuliere das jetzt mal so böse.
Also nee, Kampagnen habe ich bisher noch keine gemacht. Natürlich gibt es mal Rezensionsexemplare, Leseexemplare. Die nehme ich gerne an, wenn vorausgesetzt das Buch mich auch interessiert. Aber bezahlte Kampagnen oder sowas, das gab es bisher noch gar nicht.
Genau. Auf diese Unterscheidung kommen wir vielleicht nachher nochmal zu reden. Aber bei dir war es ganz ähnlich wie bei Ilke, dass du dein Blog 50, sagst du es Deutsch oder auf Englisch?
Okay. Auf Englisch, ja. 54 Books.
Okay, gut. Hast du ja jetzt auch nicht gestartet, weil du gesagt hast, ich will, dass der, ich will als der Influencer gesehen werden.
Nee, also tatsächlich war das, als ich angefangen habe, noch mehr so, da hat also vor allem in der Buchbranche niemand diesen Begriff benutzt. Da war es einfach so, okay, und vor allem ich kannte, sag ich mal, die Blase, wie man ja dann immer manchmal auch ein bisschen abschätzig sagt, kannte ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es so viele Blogger gibt. Ich wusste nicht, wie ich das entwickeln würde. Ich habe damit nie gerechnet. Meine erste Intention war, ich habe relativ viele Bücher hier, ich lese relativ viele Bücher, vielleicht kann ich ein paar empfehlen. Und das ist wirklich quasi so, wie die Blogs am Anfang auch entstanden sind, nur dass ich halt ungefähr, weiß ich nicht, 20 Jahre zu spät war, war es erstmal getrieben von irgendeinem Mitteilungsbedürfnis. Man möchte eine Erfahrung teilen und guckt dann mal, ob außer der eigenen Mutter noch jemand das liest. Und quasi was anderes war meine Intention gar nicht. Ich bin dann tatsächlich irgendwann auf die Idee gekommen, ja, vielleicht könnte man hier Presseexemplare abgreifen, und habe dann von mir aus, ich weiß nicht, das war vielleicht so 2012 oder so, habe ich Verlage angeschrieben. Und da war das auch noch relativ neu für die, dass also Blogger auf die zutreten und sagen, hey, wollen wir das machen? Eben weil ich, sag ich mal, eher dann im Bereich, ich nenne es auf dem Blog immer anspruchsvollere Literatur, da blieb einfach ganz viel unbeantwortet, und heute rennen einem zum Teil auch die Verlage die Hütte ein. Also das hat sich schon gewandelt.
Ja, auch große Verlagshäuser haben Bloggerportale eingerichtet, mal nach ganz klaren Kriterien, wo vorab gesagt wird, mit wem arbeiten wir zusammen. Mal ist es ein bisschen unklarer, ist ja vielleicht auch ganz, ganz sinnvoll. Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt. In den letzten Jahren gibt es nicht nur Blogger, sondern manche werden als Influencer wahrgenommen, sind es auch, können da was bewegen. Demian, wie ist das aus deiner Sicht? Wenn man mal so man spielt es ja so gerne gegeneinander aus, Blogs gegen das Feuilleton. Ja, die ewige, fürchterliche Diskussion. Ist es so, dass das Blogs zumindest in einem bestimmten Bereich, ja, er zuckt schon ein bisschen auch zurecht, dem Feuilleton den Rang ablaufen?
Nee, finde ich nicht, und wollen sie auch nicht. Also ich ja, meine Reaktion beruht natürlich darauf, dass das wirklich jetzt seit Jahren sehr, sehr ausgiebig an sehr vielen Stellen schon diskutiert wurde. Für mich ist es einfach ein anderes Medium. Also Leute suchen sich ein Medium, um da über Bücher zu sprechen. Und es gibt ja auch Leute, die Redakteure sind und einen Blog haben. Also es sind einfach verschiedene Medien, und ich finde, da gibt es keine Konkurrenz. Das heißt nicht, dass es nicht auch Blogger gibt oder Bloggerinnen, die wirklich feuilletontauglich schreiben. Es gibt ja auch immer wieder welche, die dann angefragt werden von Büchermagazinen und von Feuilletons, zu Recht. Aber ich sehe da nicht das Problem, dass da das irgendein Rang abgelaufen wird oder dass das Feuilleton jetzt stirbt wegen der bösen Buchblogs.
Ja, so kann man es bestimmt sagen. Also du würdest nicht sagen, es ist keine Konkurrenzveranstaltung, aber es ist eine feste Größe.
Ja, es ist ein erweitertes Angebot. Also es ist einfach, es ist ein zusätzliches Medium. Ich meine, es gibt ja auch innerhalb von Feuilletons Blogs. Die FAZ hat ja auch einen Blog, die Zeit hat auch einen Blog. Das ist ein zusätzliches Medium, und es ist in dem Sinne ein zusätzliches Angebot.
Siehst du dich als Konkurrenz zur FAZ oder zur Süddeutschen?
Nein. Ich habe erstmal den Anspruch natürlich nicht, wahrscheinlich auch gar nicht das Zeug dazu. Und
ich widerspreche aufs Schärfste.
Nein, aber ich denke, es ist eine sehr gute Ergänzung. Ich kann mich Demian da eigentlich auch nur anschließen. Ich denke nicht, dass es ein Konkurrenzkampf ist, und es ist auch einfach eine ganz andere Plattform und auch eine ganz andere Herangehensweise, und ich denke, es ist einfach eine sehr gute Ergänzung und nicht, dass das eine unter dem anderen leidet oder ausschließt.
Okay, alle nicken hier oben, dann beerdigen wir vielleicht diese Diskussion. Wir wollten es nur mal vielleicht anschneiden. Jetzt soll ja unser Thema eigentlich sein, wie Verlage mit Influencern zusammenarbeiten. Jetzt haben wir erstmal festgestellt, dass sie es tun, und Blogger, Influencer, Kampagnen, dass da so ein bisschen der Unterschied ist. Vielleicht steigen wir da mal ein und gucken uns mal an, welche Formen der Kooperation es überhaupt gibt. Du hast gesagt, klar, Rezensionsexemplare hast du auch schon abgegriffen. Ihr ihr schickt ja wahrscheinlich beides raus. Was muss ein Blog mitbringen, damit er würdig ist, ein Rezensionsexemplar zu bekommen?
Also grundsätzlich kann sich erstmal jeder und jede bei uns für ein Rezensionsexemplar bewerben. Wir haben eine Seite surkamp.de/blogger, da kann man sich eintragen mit seinem Blog oder Booktube-Kanal oder Bookstagram-Kanal und kann gleich seinen Wunschtitel angeben, was natürlich gut ist, wenn man Referenzen vorweisen kann. Also ich möchte schon sehen, wie ungefähr wird das aussehen, was da passiert. Das heißt, wenn da ein paar Links sind zu Rezensionen, die zu früheren Büchern geschrieben wurden, ist es sehr hilfreich. Dann möchte ich natürlich auch wissen, wird das auf anderen Kanälen publiziert? Haben die Bloggerinnen und Blogger ein Lovely Books Konto, ein Goodreads Konto, ein Vorablesen Konto, publizieren die Stimmen bei Amazon? Das sind alles keine K.O.-Kriterien, aber es ist für mich wichtig zu wissen. Und dann gucke ich mir sowohl qualitativ als auch quantitativ diesen Blog an. Das heißt, ich gucke mir die Texte an, die da geschrieben werden, sind das nur Klappentexte mit Sternewertungen drunter oder sind das irgendwie wirklich persönliche Leseberichte, was ich sehr bevorzuge. Und das andere ist, dass ich natürlich gucke, wie ist der Blog vernetzt, findet da Interaktion statt mit anderen Leserinnen und Lesern, mit anderen Blogs, sind Social-Media-Profile eingebettet, gibt es und so weiter. Ne? Also um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich diese Rezension streuen wird.
Hast du dazu was zu ergänzen? Oder wie machst du es?
Also genauso wie Demian es schreibt. Wir haben noch dieses, dass man mindestens ein Jahr auch aktiv sein muss, also dass wir so eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter erkennen. Wir sind aber auch so, dass wir zum Beispiel, ein Blog ist nicht zwingend. Also es kann auch wirklich jemand sein, der einfach ausschließlich auf Instagram tätig ist. Und das gucken wir uns auch eben an und das bewerten wir dann noch individuell. Also diese 1000 muss auch nicht in Stein gemeißelt sein, wenn wir sehen, da ist jemand, der einfach grandios schreiben kann und das einfach uns begeistert, dann ist das natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Aber darauf kommt es eben an, also ein Gefühl dafür zu bekommen, dass da eine Zielgruppe erreicht wird, die wiederum unsere Zielgruppe ist und dass die sympathisch und ja, eloquent erreicht wird. Und das, ja, es kann auch wirklich nur mal auch diese klassische Rezension auf einem Blog, das muss es auch gar nicht mehr so sein, denn das kann wirklich, ein Instagram-Foto kann möglicherweise die gleiche Wirkung haben oder sogar noch eine bessere Wirkung als eine lange, ausführliche Rezension auf dem Blog.
Bevor wir das mal aus Blogger-Perspektive anfragen, welche Formen gibt es denn von Verlagsseite noch darüber hinaus? Du hast vorhin schon gesagt, Kampagnen fiel das Wort. Okay, also Rezis, wie man so schön sagt, Rezis ist das eine. Was gibt es darüber hinaus?
Also ich glaube, was sozusagen die Pflicht ist, ist natürlich Newsletter rausschicken. Also sozusagen, dass man auch Blogger informiert, was gibt es an Neuigkeiten, dass man die Vorschauen verschickt, auf die Vorschauen hinweist, dass man auf den Messen Termine wahrnimmt, Blogger trifft, und das ist natürlich irgendwie das Ziel, Blogger besonders gut auch kennenzulernen und zu wissen, denn dann ist es am effizientesten, wenn ich weiß, Ilke hat gern das gelesen und jetzt kann ich ihr auch sehr aufrichtig also empfehlen, dieses Buch, könnte ich mir vorstellen, würde gut zu dir passen. Also so, das ist sozusagen das, worum es geht. Und dann kann man sich natürlich drumherum noch viele Dinge auch ausdenken, die Blogger in die Lage versetzen, ihr Publikum auch noch besser zu erreichen oder mit interessanten Inhalten zu erreichen oder interessante
Aktionen. Zum Beispiel? Also was könnte das sein? Also nicht nur mit dem Buch, sondern noch irgendwie ein...
Also angefangen mit dem zum Beispiel... Was ja auf, ich weiß nicht, ob du das auch magst, Unboxings zum Beispiel. Also das ist ja aber auch bei vielen Booktubern ein total beliebtes Format. Ich gucke selbst auch gern, weil man ist einfach neugierig, was schält sich denn aus diesem Paket heraus. Und da versuchen wir uns natürlich auch interessante Pakete für Blogger zusammenzustellen, in dem dann eben nicht nur das Buch hervorkommt, sondern ein paar bookish Items drumherum, die man dann eben auspackt und so sich hinarbeitet, passend auf das Buch, Themen. Boxen zum Beispiel.
Interessant. Was machst du noch über diese Hintergrundinfos, Newsletter und Rezis hinaus?
Also man kann dann natürlich ab einer bestimmten Reichweite einfach über sowas wie Advertorials, also bezahlte Texte auf reichweitenstarken Portalen nachdenken. Wir haben es aber auch schon sehr wenig, aber wir haben auch schon mal einfach als Experiment, weil ich sehr dafür bin, neue Formen auszuprobieren, gerade in dem Bereich, Bannerwerbung geschaltet, als wir eine neue Reihe Suhrkamp Pocket gegründet haben. Die haben wir bei Buchrevier platziert, verbunden mit einem Gewinnspiel, und das war im Grunde eine bezahlte Zusammenarbeit, so eine Kooperation. Das findet natürlich vor allem dann auch noch in anderen Bereichen statt, wenn man Richtung Foodblogs, Travelblogs, Familienblogs, das ist auch der Punkt, wo dann für mich dieses Influencertum mehr noch relevant wird, weil das einfach Blogs sind, die irgendwann nicht mehr so richtig Ausdruck eines Hobbys sind, sondern zum Geschäftsmodell geworden sind. Ja? Und wo man auch ohne zu bezahlen eigentlich nicht so wirklich die Möglichkeit hat, präsentiert zu werden. Genau, also.
Aber die Unterscheidung ist schon gut, und ihr habt es auch schon angedeutet, dass es für euch ja mehr ein Hobby. In was für Kooperationen gibt es noch oder Kontakte zwischen dir und Verlagen?
Die Kontakte, die ich am allermeisten schätze, sind natürlich die persönlichen. Da bieten natürlich die Messen auch eine wunderbare Gelegenheit, die Menschen, mit denen man vielleicht vorher schon ein paar Monate lang E-Mail-Kontakt hatte, persönlich kennenzulernen. Das führt das Ganze, finde ich, auf eine ganz andere Ebene auch. Ansonsten gibt es auch ab und zu mal Events. Da hatte zum Beispiel Suhrkamp vorletztes Jahr, 2016, einen Bloggertag veranstaltet im Verlagshaus. War eine wundervolle Erfahrung, wie ich finde, war auch super organisiert. Ansonsten läuft eigentlich alles meist von den Verlagen aus.
Wie gehst du mit Angeboten um, dass der Verlag sagt, ach, willst du nicht dieses Buch besprechen, das gefällt dir bestimmt, oder schickt ihr vielleicht sogar unangefragt was zu? Ist dir das schon mal passiert?
Ist auch schon passiert. Bei unangefragten Leseexemplaren fühle ich mich nicht im Druck, das Buch wirklich zu lesen, wenn es mir denn nicht gefällt, denn es wurde nicht abgesprochen. Ansonsten bevorzuge ich tatsächlich eine sehr persönliche E-Mail. Also die Massen-E-Mails bei der Flut, die man dann irgendwie im Laufe der Zeit bekommt, hat man auch nicht mehr die Zeit, sich alles wirklich durchzulesen. Aber persönliche E-Mails lese ich mir durch, insbesondere wenn man schon einen Kontakt hatte und sich auch darauf verlassen kann, was du ja auch vorhin angesprochen hast. Wenn man schon ein bisschen weiß, dass der Ansprechpartner den eigenen Geschmack kennt, dann bleibt es natürlich auch immer noch mal eine Entscheidung, zu oder abzusagen, das Buch anzunehmen. Es ist, ja, man muss nicht alles annehmen.
Wenn du es angenommen hast und du liest es und denkst, das Buch, das gefällt mir aber nicht so. Besprichst du es dann?
Ja.
Besprichst du es dann ehrlich? Oder besprichst du es dann lieber gar nicht? Jetzt hast du schon gespoilert, aber führ es mal aus.
Ich bespreche alle Bücher. Dadurch, dass ich das Format Lesemonate habe, lasse ich auch nichts weg. Und wenn es ein Leseexemplar ist, das mir nicht gut gefallen hat, dann, ich gehe stark davon aus, dass die Verlage einfach auch damit rechnen, dass es eventuell nicht gefällt. Und dann muss man auf jeden Fall die eigene Meinung auch sagen. Da kann man nichts verschönen. Wenn es mir nicht gefiel, dann tut es mir leid, aber es gefiel mir dann einfach nicht. Und dann bleibt es einfach nur daran, dass man es begründet, weshalb es einem nicht gefallen hat. Da kann man nichts machen, wenn es nicht gefällt.
Das hilft ja auch nicht, weil man sonst immer mehr Bücher so empfiehlt. Und dann sage ich, ach, das hat dir doch gefallen, liest doch das auch noch und das auch noch. Und dann muss sie sich durch Buch und Buch quälen,
genau.
Weil sie sich nicht getraut hat zu sagen, dass sie es nicht mag. Also wir brauchen da das Feedback auch.
Ja, und vor allen Dingen machst du dich ja total unglaubwürdig, deinen Lesern.
Ich wollte gerade ansprechen, genau, die Glaubwürdigkeit ist das A und O. Also wenn ich die Glaubwürdigkeit einmal verliere als Blogger, YouTuber, Instagrammer, dann kann ich den Kanal auch gleich schließen. Und was bringt es irgendwem? Es bringt mir nichts, es bringt dem Verlag nichts, es bringt den Zuschauern oder Lesern nichts. Also die Glaubwürdigkeit ist das A und O.
Timon, du hast gesagt, angefangen hast du und hast gedacht, vielleicht kann man da ein paar Leseexemplare abgreifen. Ist es mittlerweile so, dass du dich auch nicht mehr retten kannst in dieser Flut von Verlagen, die dich anknien, dass du ihr Buch besprichst?
Also bei mir, ich war damals noch Student, da war die Zeit noch nicht so knapp wie heute. Heute bin ich inzwischen, weil ich dann irgendwann auch realisiert habe, okay, es kommt wirklich, nachdem dann das anfing und die Verlage so, sag ich mal, auf den Bloggerzug aufgesprungen sind, kamen wirklich relativ viele Sachen, wo ich gemerkt habe, auch das möchte ich gar nicht lesen. Wo ich dann mir auch dachte, okay, was bringen mir Leseexemplare, wo ich kein Interesse dran habe, da bin ich auch wirklich schmerzfrei inzwischen, also die stelle ich auf die Straße oder irgendwo hin, dann kann die sich jemand mitnehmen, der irgendwie das lieber lesen möchte. Es ist ein bisschen zurückgegangen, weil ich habe früher auch, gerade wie Ilke eben auch schon gesagt hat, der persönliche Kontakt war immer wichtig. Das ist quasi, schönstes Beispiel ist, ich komme hier zu dieser Podiumsdiskussion und nehme Ute in den Arm und nehme Demian in den Arm und nehme Ilke in den Arm und man kennt sich halt schon lange und deswegen ist es so, dass ich eigentlich die Sachen, die ich so zugeschickt bekomme, mache ich es wie Ilke, also das gucke ich mir mal an und wenn es mir gefällt, okay, ansonsten fällt das sowieso raus und die anderen Sachen, die bestelle ich gezielt und sage, schick mir das mal zu und das gucke ich mir an. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen überlaufenden Postkasten hätte oder so. Das hat sich über die Jahre wieder ein bisschen beruhigt.
Was ich ganz bemerkenswert fand, ist, sonst hört man das eher von Verlagen hinter hervorgehaltener Hand, dass dann mal gesagt wird, ah, okay, bei den Verlagen hier ist das jetzt nicht der Fall, aber so, ah, so Mom-Blogger und ich kann mich vor Anfragen überhaupt nicht retten, aber den Bloggern geht's scheinbar genauso, ne? Dass dann so Massen-E-Mails dann kommen, was wir jetzt gelernt haben, nicht zielführend ist. Da wir jetzt hier einen Fachmann sitzen haben, Tillmann ist nämlich ein sehr bekannter und geachteter Anwalt für Medienrecht. Wie ist es denn mit dem rechtlichen Aspekt? Du hältst da, glaube ich, hast du den Vortrag schon gehalten oder der ist noch am Wochenende?
Also ich habe letztes Jahr habe ich bei den Blogger-Sessions schon einen allgemeinen Vortrag gehalten. Am Sonntag hatte ich noch einen Vortrag zur Schleichwerbung, weil das Thema halt einfach gerade bei Blogs jetzt einfach viel mehr beachtet wird und eben auch tatsächlich ja durch die Medien geht. Also der ist noch. Das war die Frage, ja.
Willst du kurz Werbung machen, weil nachher wird es vergessen haben, wer sich für diesen Aspekt gezielt
am Sonntag um 11.15 Uhr, meine ich, im Rahmen der Blogger-Sessions, das ist ja den ganzen Tag über im Konferenzzentrum oder so ähnlich heißt das. Das wird man aber rausfinden. Da halte ich einen Vortrag eine Stunde lang ungefähr. Hinterher kann man auch so ein bisschen, ist quasi offene Fragerunde. Da wird natürlich super unterhaltsam alles und man wird sehr klug davon.
Mhm. Aber vielleicht kannst du jetzt schon spoilern, das wird wahrscheinlich ganz viele interessieren, wann bin ich denn als Blogger gefährdet, Schleichwerbung zu betreiben? Passiert es schon, wenn ich ein Buch bespreche und nicht dazu schreibe, habe ich vom Verlag erhalten, muss ich das machen?
Also am wichtigsten ist tatsächlich, wie sieht das ganze Ding für den objektiven Betrachter, so sagt der Jurist immer, von außen aus. Ist das wirklich ein werblicher Beitrag? Ist der werblich geschrieben? Preise ich das Buch an? Oder habe ich mich neutral, objektiv und inhaltlich damit auseinandergesetzt? Wenn ich mich inhaltlich, objektiv damit auseinandergesetzt habe und sage, das Buch gefällt mir aus den Gründen gut, es hat die und die Schwächen und selbst wenn es am Ende 5 von 5 Sahnetörtchen bekommt, weil es einfach ein gutes Buch ist, ist das vollkommen in Ordnung, denn nichts anderes ist ja im Feuilleton bei klassischen Rezensionen auf jeder anderen Plattform auch die Regel. Wenn es aber eben nicht erkennbar ist, dass ich einfach nur dieses Buch zeige, um das Buch zu zeigen und dem Verlag oder mir selbst damit Einnahmen zu generieren, dann ist es eben Werbung und dann muss Werbung klar gekennzeichnet werden und das ist halt eben das Thema, was jetzt ist und das sind aber auch eigentlich, bisher habe ich nicht mitbekommen, dass da irgendwie ein Buchblogger, YouTuber, Instagrammer mal Probleme mit hatte. Das sind die wirklich Großen, die halt eben reichweitenstarke Kampagnen für viel Geld machen, die damit Probleme haben. Aber trotzdem sollte man sich natürlich darüber informieren und deswegen muss man natürlich unbedingt am Sonntag den Vortrag hören.
Okay, das war das schon Schleichwerbung? Nein, ne? Das war jetzt objektiv.
Naja, das war Werbung, aber das war natürlich Werbung für mich selbst, wo sofort, wir haben vorher gesagt, willst du ein bisschen Werbung machen? Und dann habe ich Werbung gemacht, deswegen, das kann keine Schleichwerbung gewesen sein.
So, also alles richtig gemacht, der Anwalt hat es hier abgeklärt. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was wünschen sich denn Verlage von den Bloggern? Also wünscht ihr euch immer die 5 von 5 Sahnetörtchen?
Nee, das schließt jetzt gerade nochmal an, also an das Thema Glaubwürdigkeit. Natürlich ist es schön, 5 Sahnetörtchen, um bei dem Bild zu bleiben, Rezensionen zu kriegen. Da freuen wir uns natürlich am meisten und leiten das ja auch im Haus und an die Autoren weiter und an die Lektoren und alle freuen sich. Aber langfristig sehen wir ja auch, ein Blog, der nur lobt, verspielt seine eigene Glaubwürdigkeit und wir sind ja daran interessiert, auch langfristig mit glaubwürdigen Blogs, die glaubwürdige Empfehlungen aussprechen, zusammenzuarbeiten. Deswegen.
Also die Street Credibility,
genau,
muss gewahrt werden. Was erwartest du von Bloggern, von Influencern?
Ich kann das eigentlich nur so unterschreiben, dass, genau, mir ist wichtig, dass ein Blog seine eigene Ausrichtung hat. Also dass ich nicht das Gefühl habe, ach so, da wird das besprochen, was eh von allen besprochen wird, weil es eh von allen besprochen wird und dann möchte man das selber auch. Beziehungsweise, ach, das ist ein Bestseller und wenn ich das über den Verlag bestelle, bekomme ich es kostenlos. Und dann setze ich da halt 5 Sahnetörtchen drunter oder so. Aber nee, ich möchte eine Ausrichtung und ich schätze Blogger und Bloggerinnen sehr, die ihren eigenen Stil haben, die vielleicht auch eigene Formate entwickeln, eigene Ideen einbringen, die uns auch entgegentragen. Es passiert immer wieder, dass Leute sagen, ihr habt doch die und die Reihe, kann ich dazu vielleicht einen Beitrag machen und so, ne? Also eigene Fokussierung finde ich sehr hilfreich, weil man auch den Blog dann besser einschätzen kann.
Gibt es von Bloggerseite was, wo du dir sagen würdest, ich würde mir mal wünschen, dass der Verlag XYZ tut? Oder fühlst du dich gut behandelt?
Darüber habe ich mir tatsächlich bisher noch gar keine Gedanken gemacht. aber ich fühle mich eigentlich sehr gut. Also ich denke, für mich persönlich das Wichtigste ist wirklich der persönliche Kontakt, was manche sehr gut nutzen auch. Aber sonst, jetzt fällt mir nichts ein, sonst.
Vielleicht fällt aber Ihnen was ein. Hier vorne sind ein paar Plätze noch frei geworden. Wir haben auch noch eine Viertelstunde. Also wer sich hier bequem machen will, kann das tun. Ich werde jetzt aber mal aufstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesem Thema oder anderen Themen einige Fragen gibt. Ich habe hier ein Handmikro. Wer hat denn eine Frage an unsere Referenten? Aha, wer sich zuerst meldet, wird zuerst bedient.
Ja, mich würde interessieren, Julia Riedhammer, Deutschlandfunk Kultur, mich würde interessieren, wie groß die Anteile sind, auch innerhalb der Verlage, die investiert werden in die Zusammenarbeit mit Bloggern. Genau, also sowohl vielleicht finanziell als auch irgendwie vom Arbeitsaufwand, was das ausmacht. Vielleicht auch, weil wir vorhin die Gegenüberstellung hatten zu den Feuilletons im Vergleich zur klassischen Pressearbeit.
Hätte ich mich nicht getraut zu fragen, sehr gut.
Okay, ich kann mal vielleicht beginnen. Ich glaube, Carlsen ist wie klassischerweise Jugendbuch oder Young Adult Verlage sehr prädestiniert für das Thema Buchblogger. Wahrscheinlich hat es einen größeren Raum als bei euch, könnte ich mir vorstellen. Denn es gibt ja auch so ein paar Auswertungen, dass das eins der Lieblingsgenres von Buchbloggern ist. Bei uns ressourcenmäßig im Carlsen Verlag ist es so, dass wir zu zweit ausschließlich das Thema betreuen, auch noch mit Unterstützung einer Praktikantin und uns da sozusagen um Family-Blogger und um Buchblogger kümmern. Darf ich noch eine
Nachfrage? Und mit wie vielen Bloggern sind Sie dann in Kontakt ungefähr?
Das kann ich schwer sagen. Wir haben eine Datenbank, in der wir sozusagen auch diejenigen anfragen, mal uns bekommen Blogger, die sich erstmalig melden und auch noch nicht unsere Kriterien erfüllen, ein Willkommensbuch von uns, um einfach mal so zum Start ins Bloggerleben. Die erfassen wir auch in der Datenbank. Aber ich würde mal sagen, aktiv im Kontakt sind es je nach 600 bis 800.
Wie ist das bei Surkamp, Demian?
Ja, Surkamp setzt natürlich schon auch beziehungsweise maßgeblich aufs klassische Feuilleton. Das ist unserer programmatischen Ausrichtung geschuldet. Unter anderem, und unsere Presseabteilung ist wesentlich größer als unsere Online-Abteilung. Wir sind zu zweit oben auch. Also unsere Online-Abteilung ist größer, aber diejenigen, die sich wirklich um die Blogger-Relations kümmern, das sind zwei.
Und in der Presse?
Und in der Presse haben wir tatsächlich Pressereferenten pro Programmbereich. Ne? Also da haben wir sechs Kolleginnen und Kollegen, genau.
Okay. Aha, das waren die Zahlen. Gibt es weitere Fragen von Bloggern? Wer bloggt hier überhaupt? Okay, wer hat vor zu bloggen? Gegenvergleich? Okay, die bloggen, bloggen, die nicht bloggen, bloggen nicht. Keine weiteren Fragen? Doch, eine. Man muss nur hartnäckig sein. Irgendeine Frage gibt es doch immer noch.
Ja, mich, Wolf Siegert ist mein Name. Also erstens, ich habe meinen Blog angefangen 2004 und schreibe jeden Tag eine Geschichte seitdem. Deshalb heißt das auch Day by Day. Das Spannende war die Erfahrung, dass ich versucht habe, dafür eine ISSN-Nummer zu bekommen, also sozusagen autorisiert zu sein. Und das ist auch die Frage, die ich damit habe, denn ich habe die gleiche Erfahrung eben auch gemacht, weil ich auch Journalist bin, auch Suhrkamp-Autor. Man hat immer einen unterschiedlichen Kopf oder Hut auf dem Kopf. Nur die Frage ist, wenn wir in diesen Blog einsteigen, das ist natürlich nicht nur eine juristische Frage, sondern es ist, finde ich, auch eine Frage der Verantwortlichkeit, die wir in dem Moment übernehmen, wo wir uns als Autorität in dieser Vermittlung qualifizieren. Habt ihr dafür irgendwelche Kriterien, Maßstäbe, Wünsche, Empfindungen, Visionen? Was geht euch da so durch den Kopf bei dieser Frage? Danke.
Das war jetzt juristisch gedacht oder von mir, vom Verlag aus gedacht? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil das ist ja, das ist ein Blog, auf dem eigene Geschichten erzählt werden.
Und die Frage war konkret?
Die Frage ist konkret, wo ist die Glaubwürdigkeit anzunehmen, wenn wir gleichzeitig einen zweiten Hut aufhaben? Also zum Beispiel, ich bin Journalist und ich würde mich selber nie als Influencer verkaufen wollen, obwohl ich es sicherlich bin in meiner Arbeit, weil ich damit meine Kriterien der journalistischen Arbeit total unterminieren würde. Und da sehe ich einen großen Zielkonflikt. Und ich weiß nicht, ob der für andere auch gilt oder nicht.
Ich sehe diesen Konflikt nicht so richtig. Also schauen Sie sich Andres an, der eine eigene Radiosendung hat und einen eigenen Blog hat. Man sieht, dass der Blog ein bisschen weniger bespielt wird, seit er fester Redakteur ist. Aber die Ausrichtung ist trotzdem eine verschiedene. Und es ist ja auch, trotzdem kann dir ja von der Redaktion etwas angetragen werden. Und trotzdem kann ich privat sagen, mich interessiert aber auch noch das. Aber für das habe ich keinen Platz. Stefan Mesch ist ein anderes Beispiel dafür. Es gibt ja auch Themen, für die man sich interessiert als Person, die aber in der journalistischen Arbeit keinen Platz finden, und die kann man dann zum Beispiel im Blog bespielen. Also das kann ja trotzdem in sich konsistent sein, aber getrennte Äcker gewissermaßen, auf denen man arbeitet.
Tillmann, hast du da was hinzuzufügen? Das hat so gejuckt.
Ich habe kurz gezuckt. Tatsächlich kenne ich das auch von Leuten, die nebenher Journalist sind, die sagen, das ist jetzt, das klingt abwertend, aber quasi so, das ist das so ein bisschen die Resteverwertung. Ich habe Artikel geschrieben, die sind vielleicht nicht veröffentlicht worden, die sind nicht angenommen worden. Oder die sind so alt, da, weiß ich nicht, die sind bei der Zeitung nicht im Archiv. Ich habe meinen Redakteur gefragt, der Redakteur hat gesagt, ja, stell's online. Und es ist quasi dann so ein bisschen ein persönliches Archiv. Und ich glaube, dann ist es ja, wenn man selbst einem gewissen Berufsethos verpflichtet ist, wird man ja nicht sagen, okay, da steht ja, also steht ja auch immer der Name drunter in der Regel, dann würde man sich ja selber quasi ein Löchlein graben, dass man reinfällt, weil man dann zeigt, okay, ich mache zwar für die Zeitung gute Arbeit, aber auf meinem Blog mache ich schlechte Arbeit. Und das würde ja keiner tun
wollen. Oder noch schlimmer, mache ich bessere Arbeit.
Also deswegen glaube ich auch, das ist ja beim Blogger wieder im eigenen Interesse, dass man da anständig abliefert. Und bei den meisten ist es dann sowieso so, wenn man das nebenher oder halbherzig macht, wenn man das am Anfang macht. Ich habe mir jetzt eben mit meinem ersten Statement schon ein bisschen reingeritten, dass ich gesagt habe, ich wollte Bücher abgreifen. Aber ich glaube,
bleibt haften.
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, da werden die beiden Verlagskollegen zustimmen. Ich glaube, die am Anfang einfach nur Bücher abgreifen wollen, die haben nach 2-3 Monaten keine Lust mehr und dann wollen sie auch keine Bücher mehr abgreifen, weil sie denken, verdammt, ich noch eins, für ein 10-Euro Taschenbuch muss ich mich jetzt hier irgendwie das Ding dann doch nochmal durchlesen und was dazu schreiben, und das ist irgendwie Arbeit. Und ich glaube, nachdem diese Welle einmal so aufbrandete, irgendwann 2015 oder so, 16, und auf einmal alle Blogger waren, ich glaube, das hat schon wieder nachgelassen und es ist ein bisschen Beruhigung reingekommen. Die Gefahr sehe ich da nicht so. Das sind Einzelfälle, die sich dann wieder von selbst lösen.
Also ich würde auch, so, ich glaube, dass es vielen geht, wie Ihnen auch. Ich würde aber sagen, das ist so ganz kalt Ihr persönliches Dilemma, das draußen, also das ist nur in Ihnen, und draußen wird es, glaube ich, nicht so wahrgenommen, weil mich würde als Zuschauer von Ihrem Blog nur interessieren, ist das ein gutes Blog? Ja, ich glaube, so einfach ist es. Hast du da einen Zwiespalt?
Ich stimme absolut zu.
Absolute Zustimmung. Gibt es weitere Fragen? Unvorstellbar. Das ist ja, hätte ich nicht gedacht, 2 Millionen Leute, keine Fragen. Bleiben wir mal über die Blogger-Perspektive, haben wir jetzt am wenigsten geredet. Glaube ich, gibt es so einen Kodex unter Bloggern? Blogger tauschen sich ja aus, auch nicht öffentlich, wie man mit Verlagen umgeht, umzugehen hat. Gibt es da so einen Ehrenkodex oder so feste Richtlinien oder ist das Kraut und Rüben?
Ich glaube weder noch.
Also Sahnetörtchen.
Sahnetörtchen. Ich erlebe es eher häufiger, dass die Booktuber, die relativ neu dabei sind oder jetzt erst gerade anfangen, eine höhere Reichweite zu erreichen, mal ein paar Fragen haben, wie sie bestimmte Sachen machen, wie sie bestimmte Sachen angehen. Da ist man natürlich immer bereit, die eigenen Erfahrungen zu teilen. Aber es gibt keinen Ehrenkodex, schon gar keinen geheimen oder heimlichen. Denn es geht meistens auch einfach nur darum, wie man mit Verlagen in Kontakt tritt beispielsweise oder wie man mit Rezensionsexemplaren umgeht, wenn man zum ersten Mal eins erhalten hat. Und da ist man natürlich immer gerne hilfsbereit, aber es gibt keinen geheimen Kodex.
Würdest du dich, oder ich reiche die Frage mal weiter, würdest du dich heute, oder ist es ein Unterschied für dich, ob du ein Buch von einem Verlag bekommst und besprichst, oder ob du dir das selbst in der Buchhandlung gekauft hast?
Also inhaltlich macht das für mich keinen Unterschied. Und tatsächlich ist es so, viele Leute denken, ja, oh Gott, ich muss immer dann alles, was ich bekommen habe, gut bewerten. Für euren Blog ist es tatsächlich am besten, wenn ihr auch mal einen ordentlichen Verriss raushaut. Das gibt nämlich tatsächlich am meisten Reichweite eigentlich, weil die 5-Sterne-Bewertung wollen die wenigsten lesen. Ist mein Gefühl jedenfalls. Für mich macht es keinen Unterschied, obwohl es bei mir tatsächlich ein bisschen der Unterschied ist, dass ich das Buch, wenn ich es dann vom Verlag bekommen habe, mit ein bisschen mehr Druck bei mir liegen habe, weil ich denke, okay, ich muss es jetzt besprechen und wenn ich es, obwohl ich es ja meistens nicht muss, also es hat sich tatsächlich in, weiß ich nicht, 5-6 Jahren, die ich das jetzt mache, noch nie jemand beschwert. Es gab natürlich bei kleineren Verlagen, wenn du was bestellt hast und dann fragen die schon mal nach 3 Monaten nach und sagen so, ja, hat es dir denn gefallen, hast du es denn gelesen? Aber da ist jetzt, also da ist es ja auch kein Damoklesschwert, was über einem hängt, aber es ist doch so ein bisschen, aber das kommt wahrscheinlich, hängt von der Person ab, doch ein bisschen eine Verpflichtung, die man eingeht, weil der Verlag schickt einem was und will eigentlich ein Feedback haben und deswegen versuche ich eigentlich momentan so wenig Bücher mir aktiv zu bestellen, weil ich dann noch mehr denke, so um Gottes Willen, jetzt muss ich aber auch liefern.
Kann ich dich als Anwalt dazu nochmal fragen? Das heißt, wenn der Verlag, ich habe was beim Verlag bestellt, der hat es mir geschickt, ich komme aber nicht dazu, ich muss es aber auch gar nicht.
Naja,
also ich sollte, lassen wir jetzt mal außen vor, ja, weil die Nette ist es nicht unbedingt, aber ich bin jetzt nicht mit einem Bein im Knast, wenn ich es nicht bespreche.
Ach nein, um Gottes Willen, ich glaube, Verlage sind das von der Presse auch nicht anders gewöhnt, das ist, sage ich mal, auch ein bisschen Branchenstandard, das erzählen gerade die Verlage mit irgendwie die hochwertige Bildbände oder so haben, die sagen dann so, ja, aber bei mir, die Bad Hersfelder Zeitung, die bestellt immer 10 Exemplare und das ist immer kurz vor Weihnachten und dann weiß man, okay, ja, der Redakteur braucht einfach nur mal für die ganze Familie ein Rutsch-Bildbände zu Weihnachten zu verschenken. Also da würde ich jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst und ich glaube, die Verlage sind da. Wenn die merken, okay, da kommt nichts zurück, dann kann es halt sein, dann kriegst du einfach keine einzelnen Rezensionsexemplare mehr. Und das ist dann das, was einfach auch passiert. Und das ist ja auch nur konsequent und richtig.
Ja, kommt es bei euch öfter vor, dass ihr Blogger sperrt, weil ihr sagt, ja, der will nur abgreifen, der Säckel, und da kommt aber nie was zurück?
Ich finde es erstaunlich wenig, dass das passiert. Also klar, wir gucken auch immer, es gibt Blogger, wo man das Gefühl hat, gut, da hat sich jetzt schon ein bisschen was angehäuft an Büchern. Bevor wir jetzt wieder was rausschicken, fragen wir doch nach, ob es dann auch mal wieder erste Rezensionen zu erwarten gibt, bevor wir neue Bücher schicken. Es scheinen ja noch genügend zum Lesen vorhanden. Aber ich habe wenig sozusagen Missbrauch erfahren. Also alles sehr aufrichtig. Im Gegenteil, also es überwiegen die Mails so, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Tut mir leid, das wird erst in 2 Monaten erfolgen oder so.
Ja, ist bei uns auch so. Also natürlich interessiert uns, was dabei rauskommt. Und wenn jemand was bestellt, dann gucken wir, ob die Liste offen ist, der letzten Bücher. Und die Liste darf aber auch mal offen sein. Und das hat dann tatsächlich auch was mit der Beziehung, mit der persönlichen Beziehung zu der einzelnen Person zu tun. Wenn das irgendwie schon eine jahrelange Beziehung ist, wo man weiß, die Bücher sind da gut aufgehoben, bei Tillmann zum Beispiel.
Meine Liste bei Sogam ist lang und offen, glaube ich.
Dann kann man da auch mal was hinschicken, weil man weiß, das kommt einfach irgendwann. Es gibt auch Blogs, wo ich 3 Jahre, nachdem ich das Buch da hingeschickt habe, plötzlich die Rezension finde und denke, ach, hätte ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Aber genau, wenn man gerade anfängt irgendwie und das erste Mal anfragt, dann gucke ich natürlich, wenn eine zweite Anfrage kommt, ist denn die Rezension gekommen? Und man kann immer sagen, ich bin nicht dazu gekommen. Man kann immer sagen, ich habe einfach überhaupt nicht in dieses Buch reingefunden und möchte jetzt aber mir nicht die Mühe machen, einen Verriss zu schreiben. Das ist alles legitim. Man kann einfach kommunizieren und wir sind keine Scharfrichter.
Mhm. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Ilke, bei Buchgeschichten, wie groß ist dein Stapel ungelesener Bücher?
Ich kann keine genaue Zahl nennen, da ich die ungelesenen Bücher tatsächlich nie nachzähle. Aber es sind einige, insbesondere seitdem ich mit dem Booktuben angefangen habe, ist ein ordentlicher Zuwachs zu verzeichnen.
Wir zählen hier nicht in Exemplaren, sondern in Türmen.
In Türmen habe ich auch nicht, aber es sind ungefähr, ich schätze, 1,5 Regalböden.
Das ist nicht schlecht, hängt zwar von der Größe der Regale ab, aber ich kenne die Regale. Gibt es mittlerweile noch vielleicht eine Frage? Und jetzt waren ja alle so angenehm berieselt, dann sind wir auch so ziemlich am Ende, aber wir hätten noch Zeit vielleicht von jedem von euch hier, für diejenigen, die schon gerade angefangen haben mit dem Bloggen oder das Vorhaben, vielleicht einen Tipp, wie man mit Verlagen richtig umgeht. Einmal kurz sammeln.
Also, einen Tipp. So individuell, wie wir auch versuchen, uns in die Kommunikation zu begeben mit den Bloggern, so individuell freue ich mich auch über Anfragen oder Kommunikationsangebote, die darlegen, warum man sich für Carlsen und dieses Buch interessiert und, wie es vorhin schon hieß, einen guten Grund liefert, warum gerade ich jetzt dieses Buch rezensieren muss. Und dann sind wir eigentlich auch schon schnell überzeugt.
Ich würde aus der anderen Perspektive jetzt eigentlich nur den Ratschlag geben, alles offen zu kommunizieren. Also was man vorhat, also bei mir ist es beispielsweise fast nie der Fall, dass ich ein einziges Buch in einem Video bespreche, wenn es vorher schon abgeklärt ist oder wenn man von vornherein schon weiß, es dauert 2-3 Monate, bis ich überhaupt dazu komme, das Buch zu lesen, dann einfach offen und ehrlich mit den Verlagsmitarbeitern kommunizieren. Ich glaube, die sind auch immer ganz dankbar darüber und alles von vornherein einfach offenlegen.
Schließe mich im Endeffekt Ilke an, wobei es tatsächlich die Besonderheit der Situation ist ja bei den Bloggern eigentlich, das sind Leute, die sich in diesem Bereich noch nicht auskennen, die vielleicht mit der Branche vorher keinen Kontakt hatten, die keine Presseerfahrung haben, die dann quasi als Hobbymenschen mit Leuten Kontakt haben, die das beruflich machen. Und dann sage ich jetzt zum dritten Mal, ist Kommunikation ganz wichtig. Also das heißt, wenn das bei mir Ewigkeiten liegt, dann muss ich das sagen. Wenn ich das doof fand, muss ich das sagen. Und deswegen würde ich sagen, Authentizität und Kommunikation, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Und dann kann man lange und erfolgreich bloggen.
Also auch ein ehrlich gemeinter Verriss ab und zu ist eine gute Sache. Ja. Und auch von Verlagsseite.
Tut ein bisschen weh, aber ist eigentlich...
Vielleicht nicht gewünscht, Demian. Was ist dein Tipp?
Genau, also grundsätzlich freuen wir uns. Also Leute, die gerne lesen und gerne darüber reden, sind uns natürlich sehr willkommen. Worüber ich mich immer freue, ist, wenn wahrgenommen wird, dass da auf der anderen Seite im Verlag nicht irgendjemand ist, sondern auch ein Mensch, der sich diesen Blog anguckt und die Rezensionen durchliest. Und wenn quasi nicht bei der dritten und vierten und fünften und sechsten Anfrage dann immer nur Hallo, liebes Team, kommt, weil man überhaupt sich überhaupt nicht dafür interessiert, mit wem man da eigentlich kommuniziert. Also es ist einfach schön, wenn man das Gefühl hat, wir kennen uns mittlerweile, weil wir schon beim 10. Buch mittlerweile sind. Und genau, also diese persönliche Ebene macht für beide Seiten die Zusammenarbeit viel, viel leichter, weil man auch mal abraten kann und sagen kann, das ist vielleicht nichts für dich. Und genau.
Und damit einen herzlichen Dank an die Referenten. Vielleicht auch gerne mal einen Applaus dafür. Danke, dass Sie zugehört haben. Es geht hier beim Karrieretag hier auf diesem Forum jetzt weiter mit Infos über den neuen Ausbildungsberuf E-Commerce-Kaufmann. Und im Fachforum 2 geht es um das Thema Existenzgründung, sowohl was Verlag als auch Buchhandel angeht. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Internetseite. Thank you.
Schriftgröße ist vielleicht nicht so gut. Irgendwie hat das nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal.
Leser,
was denn?
Schriftgröße, erstes Leser.
Ja, ja. Genau. Grundschule.
Stummes
Publikum.
Was sind denn Blogger? Warum sind Blogger für Sie wichtig?
Ja, weil das
Multiplikatoren. Auch mit den
Frauen spielen. Ich wollte mal etwas fragen. Über Literatur sprechen. Und damit sind Sie für uns natürlich.
Na klar.
Ja, dann erreichen
Sie Leute, die Sie
Thank you.
Mhm. Ja, super.
Vielen Dank.
Okay, dann.
Genau.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.